bisschen angestrengt und schon geht es mir so viel schlechter. Kennst du auch wahrscheinlich, oder? Denn das ist ja so eines der frustrierendsten Beschwerden bei ME/CFS oder auch bei Long-Covid. Diese Erschöpfung mit Belastungsintoleranz. Das heißt, dass es uns nach nur wenig Anstrengung schon viel schlechter gehen kann. Und das nennt man PEM, Post-Exertional Malaise. Und was hat es mit diesem PEM auf sich? Was läuft da im Körper ab und wie kann ich mich da am besten verhalten? Und zu diesem Thema, da gibt es ein wirklich empfehlenswertes Interview mit Professor Dr. Dr. Simon. Und das kannst du dir im YouTube-Kanal von Dr. Weiss anschauen. Den Link findest du in den Notizen zu dieser Episode. Und in dem Video, da erklärt Professor Simon sehr klar und verständlich, warum der Körper eben so schnell erschöpft und was wir tun können, um ihn langsam, ganz langsam wieder aufzupäppeln. Und ich habe mir die Videos angeguckt und habe sie als extrem hilfreich empfunden. Und dann habe ich das umgesetzt. Und ja, es war ein wirklicher, eine Hebelwirkung. Es war ein Gamechanger für mich. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass Professor Simon sich bereit erklärt hat, hier im Podcast nochmal etwas zu dieser Thematik zu sagen und eben nochmal einige zusätzliche Fragen zu beantworten. Also sozusagen als Ergänzung zum Video. Also hilfreich ist es, wenn du dir das Video anschaust und dann auch diesen Podcast oder erst diesen Podcast anhörst und dann das Video. Aber beides eben, weil es sich ergänzt. Und als dritte Ergänzung gibt es auch noch einen Blogartikel, den du auch über den Link in den Notizen findest. Und dort haben wir nochmal das, was Professor Simon in den Videos sagt, haben wir nochmal verschriftlicht. Also du kannst es entweder dir anschauen oder auch durchlesen. Nun, wer ist Professor Dr. Dr. Simon? Er ist Leiter der Abteilung Sportmedizin an der Universität Mainz. Und dort begleiten und testen sie eben nicht nur Leistungssportler, sondern auch Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und sie untersuchen zum Beispiel dieses Phänomen der chronischen Erschöpfung. Und dabei nutzen sie eben Messmethoden aus dem Leistungssportbereich. Und mittlerweile haben so viele Menschen mit Post-Covid haben sie begleitet und die Erschöpfung und Leistung physiologisch messbar gemacht. Und das finde ich so spannend. Aber sie haben es eben nicht nur messbar gemacht, sondern den Patienten dann auch Tipps an die Hand gegeben, wie sie ihre Beschwerden und ihre Schmerzen reduzieren können und wie sie die Kraft langsam wieder aufbauen. Und darum geht es eben auch in diesem Gespräch. Und das Gespräch, das haben wir übrigens schon vor einigen Wochen aufgenommen und es wird eben jetzt hochgeladen und sind insgesamt jetzt, wo es hochgeladen wird, schon ungefähr 2 Monate, dass ich fast jeden Tag rausgehen kann, eben wegen dieser 30-Sekunden-Regel, über die wir gleich sprechen. Und was mich besonders gefreut hat in dem Gespräch, ist, dass Professor Simon gerade auch Menschen Hoffnung gibt, die schon lange an ME/CFS erkrankt sind. Also nicht nur Post-Covid- oder Long-Covid-Patienten, sondern eben auch ME/CFS-Patienten. So, und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Professor Dr. Dr. Simon. Hallo, Herr Professor Simon.
Hallo, Herr Schulte.
Wollen wir gleich einsteigen in die Thematik. Sie sagen ja, dass Organe an sich meistens gesund sind, also bei Long-Covid, bei ME/CFS und das stellen wir ja auch fest. Und doch kämpft ja der Körper. Und das hat wohl mit der Blutzirkulation, der Sauerstoffaufnahme im Gewebe zu tun. Würden Sie uns diese ganze physiologische Systematik dieser Durchblutungsstörung einmal erklären?
Ja, also wir waren so wie viele Kolleginnen und Kollegen überrascht, dass das Herz-Kreislauf-System auch der Sauerstofftransport in die Kapillare hinein noch halbwegs gut funktioniert bei ME/CFS. Es gibt wenig Betroffene, die da wirklich, meistens haben sie dann eine andere Erkrankung, noch zusätzlich ein Problem haben. Wo es dann sehr problematisch wird, ist bei der Abgabe des Sauerstoffs ins Gewebe hinein. Ausgerechnet. Und das ist ja der ganz wichtige Part dann zum Schluss, um Energie für zum Beispiel das Gewebe dann, also im Fall der muskulären Betätigung für die Muskulatur zu haben. Und was da das Phänomen am besten erklärt, ist eine Flussratenstörung. Man kann sich das so vorstellen, Sauerstoff wird nur gut aufgenommen, wenn einfach die Flussrate durch die Kapillare stimmt. Denn rauscht das Blut zu schnell durch die Kapillare, dann hat der Muskel oder das Gewebe zu wenig Zeit, den Sauerstoff abzubekommen. Fließt es zu langsam, dann kommt zwar der Sauerstoff ganz gut aus dem Blut ins Gewebe, aber pro Zeiteinheit kommt eventuell doch wieder zu wenig Sauerstoff ins Gewebe. Das heißt, beides kann schlecht sein. Wenn man zu schnell mit dem Blut durch die Kapillare durchgeht oder zu langsam. Und das Problem ist, dass diese Flussraten bei Patienten mit ME/CFS ungleichmäßig sind. Das heißt, ein Teil der Gefäße wird normal durchblutet, ein anderer Teil zu schnell, ein anderer zu langsam. Aber im Schnitt resultiert leider daraus eine Unterversorgung und die kann sich noch intensivieren, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Aktion machen, wie den Arm zu heben ausgerechnet. Also das merken viele Betroffene, dass genau die Bewegung Hand nach oben, Arm nach oben oder auch zum Beispiel sowas wie Brot schneiden, das sind so Bewegungen, bei denen dann sehr, sehr schnell im Gewebe auch man gleich merkt, da stimmt was nicht, da kommt keine Kraft rum. Das ist im Grunde das Erste, was man merkt. Nur wenn man die Kraftlosigkeit dann schon spürt, wissen wir inzwischen, dann hat man diese Belastung bei ME/CFS leider schon zu lange durchgeführt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann im Nachhinein Probleme bekommt, weil man eben in einen Sauerstoffdefizit für dieses Gewebe gerauscht ist, ist groß. Wenn man jetzt beispielsweise solche Überlastungen wirklich längere Zeit hat im Tagesverlauf und dann auch an mehreren Tagen hintereinander. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Glück ein Tag der Überlastung in der Regel noch nicht reicht, sondern da müsste dann noch ein zweiter Tag kommen und in der Regel sogar noch ein dritter Tag. Dann entsteht ein PEM, was wirklich auch über mehrere Tage bis leider manchmal Wochen andauern kann. Und wenn wir uns jetzt hingegen einfach nur überlasten, kurzfristig, zum Beispiel durch eine einmalige Trainingsaktion, auch bei ME/CFS merkt man dann so am Tag 2 nach der Belastung meistens die härtesten Folgen davon. Aber wenn man so vernünftig war, den Tag davor schon nicht zu trainieren, dann ist das Ganze noch mit einem Pausentag ganz gut wieder hinzubekommen und man hat nicht bleibend erhöhte Muskelschmerzen und Müdigkeit.
Also Pausen spielen schon mal eine ganz wichtige Rolle. Also einmal vielleicht mal einen Tag Pause zu machen oder 2 Tage. In dem Video erklären Sie ja dann auch, warum es so wichtig ist, schon kurz getaktete Pausen zu machen.
Ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste und leider dann aber auch für die Betroffenen das Schwierigste. Man muss sich das so vorstellen. Die meisten Personen mit ME/CFS haben eigentlich, das ist jetzt verrückt, noch eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit. Das heißt also, bei einer einmaligen Hauruck-Aktion ist es erstaunlich, was die an Leistung noch erbringen können zum Teil. Und jetzt ist halt der entscheidende Punkt. Man weiß inzwischen, wenn man unter einer Belastungszeit von 30 Sekunden bei einer Ganzkörperbelastung bleibt, wie zum Beispiel beim Spazierengehen oder beim Radfahren oder beim Ergometertraining, dann ist das eine Belastungszeit, die der Körper noch gut kompensieren kann. Das heißt, macht man nach den 30 Sekunden eine wirklich richtig lohnende Pause, und das ist leider je nach Betroffenheitsgrad der Person, kann das schon so sein, dass man liegen muss, leider, weil einfach die Stütz- und Haltemuskulatur zu stark erschöpft. Aber ich sag mal so, also sozusagen aus der super bequemen Lage, wo man weiß, dass man nicht erschöpft heraus, kann man 30 Sekunden eigentlich mal Gas geben. Man geht dann in die Ruheposition wieder und schaut mal, wie gut es einem dann nach 30 Sekunden wieder geht. Weil insgesamt mehr als eine Minute Erholung nach einer Kurzbelastung macht keinen Sinn. Das heißt also, man erholt sich leider nicht mehr, man sammelt auch nicht mehr Energie fürs Gewebe, wenn man 2 Minuten Pause machen würde. Weil viele Betroffenen erzählen mir, dass sie dann häufiger mal am Tag eine Viertelstunde Pause machen müssen. Der Knackpunkt ist, die Viertelstunde Pause am Stück bringt bei Weitem nicht so viel, wie wenn man seine Belastungszeiten auf 30 Sekunden maximal timet und dann mindestens danach 30 Sekunden, manchmal sogar besser eine ganze Minute eine Pause macht. Also das bringt sehr, sehr viel. Und jetzt kommen wir zu einem ganz kritischen Punkt. Wir wissen, dass Bewegungen gegen die Hydrostase, also wo man zum Beispiel den Arm beihebt oder wo man jetzt das Bein hebt, das sind Tätigkeiten, die kann man leider nicht so lange bei ME/CFS durchführen. Also das ist auch wieder individuell leider unterschiedlich. Teilweise geht das nur 3 Schritte die Treppe hoch, dann sollte man schon eine lohnende Pause machen. Manchmal ist es so, dass man auch eine ganze Etage laufen kann, aber dann spätestens sollte man eine Pause machen. Das muss man selber rausfinden. Und wenn man das beherzigt, dann kommt man tatsächlich oben relativ gesehen frisch an. Und naja, so Phänomene wie, dass man eben ja, bei der Körperhygiene am schnellsten erschöpft mitunter, das liegt einfach an den ganzen Tätigkeiten über Kopf und gegen die Hydrostase. Da muss man versuchen, dran zu denken und dann für Entlastung zu sorgen.
Ich merke das jetzt auch mit meiner Pulsuhr und auch vom Empfinden her. Duschen zum Beispiel oder überhaupt Körperhygiene ist wesentlich anstrengender, als mal eine Runde spazieren zu gehen. Mhm. Und trotzdem bin ich jetzt 2,5 Jahre mehr oder weniger bettlägerig und habe es nie geschafft, mehr als vielleicht 3-mal hintereinander kurz spazieren zu gehen. Ich wohne in der 2. Etage, das sage ich bewusst auch, weil es anderen so ähnlich geht. Mhm. Und runterzugehen, spazieren zu gehen, zurückzukommen, nach 2-3 Mal hatte ich einen Crash. Und seitdem ich ihr Video gesehen habe und diese 30-Sekunden-Regel mache, bin ich jetzt seit 2 Wochen jeden Tag draußen. Mhm. Das ist also wirklich ein Rekord für mich. Das ist was ganz, ganz Besonderes für mich, weil ich eben diese 30 Sekunden einhalte oder mal eine Minute oder so. Ne? Also, aber sehr, sehr kurz getaktet.
Super, dann haben Sie das sehr gut gemacht. Die eine große Schwierigkeit für viele Betroffene ist die Frage, was mache ich in den 30 Sekunden Pause? Weil, wie gesagt, es gibt darunter Betroffene, die haben so Schwierigkeiten mit ihrer Wirbelsäule, dass die sich zum Teil an einen Baum anlehnen müssen. Oder die, genau. Also es reicht dann nicht, einfach nur zu sitzen. Viele haben auch schon gemerkt, dass wenn sie sich auf eine Parkbank setzen oder so, dann müssen sie sich zumindest auch komplett abstützen. Also dass sie die Knie sozusagen die Ellenbogen auf die Knie nehmen und dann auch den Kopf abstützen, damit sie wirklich auch von dieser Pause profitieren. Denn sehr viele Betroffenen haben ja leider schon ein hohes Schmerzniveau, also zum Beispiel im Schulterbereich, das ist ein Bereich, wo eben klar auch bei einer Gehbelastung die Schulter ständig belastet wird und die brauchen dann eben für die Extremitäten teilweise sogar eine Entlastung. Aber wenn man das hinbekommt, ist das eine interessante Erfahrung, denke ich auch. Dann kann man tatsächlich deutlich mehr wieder machen. Und letztlich, ja klar, die 30 Sekunden Pause, die hat man als extra Zeit, aber wir wissen, dass der Körper in den 30 Sekunden Pause tatsächlich auch lernt. Also das ist genau das, was der Körper braucht. Die Gefäßzellen, die falsch reagieren, die sozusagen die Flussrate eben leider nicht optimieren, die lernen ihren Job erst wieder richtig zu machen, wenn diese Mikropausen kommen. Wenn also immer wieder eine Kurzbelastung kommt, gefolgt von der lohnenden Erholung. Und in der lohnenden Erholung hat der Körper sozusagen nochmal die Möglichkeit nachzudenken. Was ist denn da jetzt eigentlich gerade schiefgegangen? Warum kam denn hier kein Sauerstoff an? Und kann gegensteuern. Und genau dadurch lernt auch das Gefäßsystem wieder. Es müssen sich teilweise leider Zellen neu bilden, die verloren gegangen sind. Da sind Zellen auch leider unter Autoimmunbeschuss, also die werden von Antikörpern angegriffen, körpereigene Zellen. Aber trotzdem können die noch trainieren und sich verbessern und das auch, wenn die Antikörper bleiben. Also wir haben ehrlich gesagt da ganz gute Hinweise für, dass man keine Angst haben muss, nur weil man ein hohes Autoantikörperniveau hat, dass so ein Training nicht funktionieren würde. Also es ist tatsächlich so, die Leistungsverbesserungen stellen sich dennoch ein.
Ja, das ist spannend, weil diese Blutzirkulation, diese Problematik ist ja nicht die Ursache, sondern eigentlich auch wieder nur ein Symptom. Die Ursache sind Autoantikörper, ne? Wie Sie gerade auch gesagt haben, aber trotzdem hilft das Training.
Ja, es ist halt so, es gibt da 2 Aspekte. Es gibt die Personen, die schon sehr lange betroffen waren von ME/CFS, die haben eigentlich die höchste Chance, unter so einem Trainingsprogramm sehr fit zu werden wieder. Also wir hatten tatsächlich eine Patientin, die enorm fit geworden ist. Wir würden sagen, sie ist gesund. Die hat angefangen mit einem Sitz-Geh-Training und ist geendet bei 7 km/h und 14 km/h im Wechsel. Also da ist dann sozusagen die langsame Phase ist lockeres Joggen. Damit ist man dann de facto eigentlich für jegliche Alltagssituation geheilt, safe. Der Punkt ist halt, es ist sehr schwierig, erstens die Disziplin aufzubringen, die körperliche und ich sage es ganz bewusst auch die psychische und mentale Schonung über den Tag verteilt einzugehen, um dann auch die Sicherheit zu haben. Am Tag 2 der körperlichen Belastung, die man als Training gemacht hat, ist es wirklich so, dass ich mich gleich gut fühle oder hat sich irgendwas verschlechtert durch dieses Training, was ich da gemacht hatte? Und man darf sich eben nur steigern in der Laufgeschwindigkeit, ja, also statt spazieren gehen, irgendwann leicht traben auch mal. Wenn man merkt, also am Tag 2 nach der Belastung geht es mir nicht schlechter. Und das kann man sich vorstellen, wenn man nicht alle anderen Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen, der psychische Stress, die Belastungen in der Familie, aber auch tatsächlich freudige Ereignisse wie ein Familienfest oder eben mal ein Sozialkontakt, den man lange Zeit vernachlässigt hatte. Das sind alles Belastungen, die tatsächlich auch dazu führen können, dass der Trainingsprozess mal blockiert wird. Dazu kommen noch die natürlichen Rückschläge, wie zum Beispiel mal eine Infektion. Aber wir waren überrascht eben, dass bei der Person, die sehr lange unter ME/CFS gelitten hatte und sicherlich von dem Autoimmungeschehen her ausgebrannt war. Man muss ja auch sehen, wenn man das mal 10 Jahre hatte, sind die Autoantikörper sehr, sehr unterschwellig nur noch vorhanden. Das eigentliche Problem der Personen ist, dass sich der schlechte physische Zustand und die nicht korrekte Regulation des Gefäßsystems verselbstständigt hat. Das heißt, die Person kommt aufgrund der täglichen Überlastung aus der Überlastung nicht mehr heraus. Wir kennen das Phänomen auch aus dem Hochleistungssport, das nennt sich Übertraining. Also da ist es tatsächlich so, dass Patienten, also unsere Sportlerinnen und Sportler dann, unter dem Erschöpfungssyndrom leiden. Und zwar, weil sie eine Zeit lang sich so intensiv belastet hatten, dass jetzt ab dann eigentlich jeder Trainingsreiz für die schon zu hart ist und sie den Körper nicht mehr verstehen, weil sie im Grunde genauso wie jemand mit ME/CFS auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau wieder einsteigen müssten. Und das ist leider bei ME/CFS teilweise so niedrig, sie sprachen von der Bettlägerigkeit, dass man sagt, naja, also was kann man denn jetzt, wie kann ich das mit meinem täglichen Leben vereinbaren, wenn ich mich jetzt noch stärker schone? Und da rauszukommen, so systematisch, erfordert leider extrem viel Disziplin und leider eben auch, dass man sehr viele Sozialaspekte, Sozialkontakte, psychischen Stress, Ernährungsstress, all das, was auf der Schiene sozusagen prozessierter Nahrungsmittel noch Ungutes im Körper passieren kann, das muss leider zurückgefahren werden für eine Weile, damit man eben wirklich den Körper aufbauen kann.
Um wieder irgendwie über diese Hürde hinwegzukommen, ne? Aus
Ja.
dieser Überanstrengung oder wie sagen Sie im Leistungssport, Übertraining, ne?
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Ja. Zwei Dinge dazu. Eines ist, viele sind ja erkrankt, gerade auch an ME/CFS, weil sie jahrelang nicht auf ihren Körper gehört haben. Das sind keine Leistungssportler, aber Leistungstypen, die aber nie auf ihre Körpersignale geachtet haben, sondern immer nur, was ist gerade dran, was steht auf dem Kalender und so. Und deswegen nutzen viele ja auch Armbanduhren zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt meine Pulsuhr gerade abgenommen, mal so als praktisches Beispiel, weil sie mir immer vibriert hat, ihr Puls ist zu hoch. Das heißt, ich mache hier gerade keinen Sport, aber ich spreche mit Ihnen. Darüber freue ich mich so, dass mein Puls hochgeht. Ist das für diese Problematik genau das gleiche Problem jetzt oder ist dieser Pulsschlag ein anderes Signal? Oder strenge ich mich jetzt genauso auch an körperlich?
Also es ist so, dass leider zum Beispiel Gespräche dazu führen, sie führen ja nicht nur Gespräch, sie denken auch gleichzeitig darüber nach, was habe ich gesagt, was muss ich noch ergänzen. Das heißt, es laufen bei ihnen im Kopf noch viele kognitive Prozesse gleichzeitig ab. Hier ergibt sich wieder die Problematik, je größer also das Hirnvolumen ist, was gerade beansprucht wird, desto schwieriger ist es, das wirklich komplett und über lange Zeit hinweg zu versorgen. Also eigentlich ist in so einer Situation zusätzlicher visueller Input ungut. Also besser ist es, und Sie haben ja einen Podcast, besser ist es eben tatsächlich nur das Audio zu hören, weil man sich da, wenn man ein bisschen weniger Input insgesamt hat. Und leider bei dieser Erkrankung, in dem Moment, wo Organe einfach zu stark beansprucht werden, ein leichter Sauerstoffmangel dort entsteht, versucht der Körper das nicht anzupassen, indem er die Gefäße reguliert. Das kann er leider nicht, hat er verlernt, sondern er jagt die Herzaktivität hoch. Oder er jagt auch leider noch die Atmung hoch. Andauerndes zu starkes Atmen, zum Beispiel beim Gespräch, ist man automatisch in der Hyperventilation, führt zur Erschöpfung und zu Brain Fog. Also wenn ich 2 Stunden Vorlesung gehalten habe, im gesunden Zustand, dann wundere ich mich, wie erschöpft ich danach bin. Das hat was damit zu tun, dass eben jede Form von Dauerreden zu einer Hyperventilation führt und tatsächlich auch zur Erschöpfung und Brain Fog. Die ganzen Tracker, Herzfrequenzmessungen, die sind leider für viele Patientinnen und Patienten nicht geeignet. Also wir merken, dass wir mit Herzfrequenzgrenzen leider nicht arbeiten können. Also es ist viel, viel wichtiger, dass die Personen wieder selber durch diese Mikropausen, die wir empfehlen, lernen, was ist eine zu harte Einzelbelastung für mich. Und das merkt man erstaunlicherweise bei diesen Mikropausen sehr schnell, weil uns nämlich die meisten Patientinnen und Patienten berichten zunächst mal, die Pause ist schlecht. Herr Doktor, es ist so, wenn ich die Pause mache, dann geht es mir schlechter, als wenn ich es einfach durchziehe.
Und der Puls geht hoch,
Ja,
bei mir auch,
ja
genau.
genau. Also ausgerechnet in der Pause geht der Puls hoch. Daran merkt man ja, dass der Körper da was falsch macht. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, statt eben die Mikropause zu machen, hat man es früher durchgezogen, wie Sie Ihren Spaziergang. Haben Sie gesagt, also muss ich jetzt am Stück durchziehen. Das Problem wird dadurch aber leider nicht besser, sondern wird auf Tag 2 nach der Belastung verschoben und da kommt es dann als doppelte Strafe, als PEM. Wenn man jetzt aber die Mikropause macht, merkt der Körper eigentlich relativ schnell, oh, das war vielleicht zu viel. Und das ist ein Gefühl, was man tatsächlich wieder akzeptieren muss. Es ist leider so. Und erst wenn der Körper in der Lage ist, in der Pause den Puls wieder runterzubringen, und wenn man die Pause auch wirklich als Pause empfindet, weiß man, alles klar, diese Belastung hier gerade ist für mich sehr gut, bis, weil ich sehr ehrgeizig bin, ein Tacken zu locker, ich kann mal wieder die Intensität steigern. Also statt flottes Gehen darf ich jetzt sogar traben, weil ich merke, die Pause tut mir gut jedes Mal. Und ich sage mal, ganz schwer Betroffene, denen sagen wir ja sogar, lieg im Bett und heb einfach einen Arm hoch und schau mal, ab wann dir das komisch vorkommt vom Gefühl. Und in dem Moment, wo es überhaupt nur komisch vorkommt, legst du den schon wieder ab und wiederholst es dann nach einer lohnenden Pause. Das ist auch ein Trainingsprozedere, was man Stück für Stück steigern kann bis zum Burpee. Also sozusagen aufstehen, ja, dann einen Sprung machen, eine Liegestütze wieder hinlegen. Ja, also ich übertreibe jetzt, aber das ist das ist das Ende des Trainings. Ja, also dann hat man es geschafft. Aber der Punkt ist, dahin muss man jegliche Form von langsamer Steigerung durchführen. Ne? Ein Arm hoch. Zwei Arme hoch. Es schaffen 30 Sekunden, die Arme hochzustrecken, ohne dass Probleme kommen. Mehr als 30 Sekunden bringt einem nichts mehr fürs Training. Das heißt, dann die Beine auch noch hochstrecken und so weiter und so fort. Und da kann man sich natürlich beliebig weiterentwickeln.
Genau, ja. Und auch unterschiedliche Übungen machen, also unterschiedliche Partien auch nutzen. Genauso auch dehnen ist immer wieder ein Thema auch. Spielt das damit auch rein? Hilft das für meinen Körper, wenn ich mich dehne?
Ja, das kann helfen. Man darf nicht vergessen, man hat bei jeglichen Dehnungs- und auch Kraftübungen eine sehr hohe Beanspruchung. Das heißt also, viele sind immer überrascht, warum hilft mir die Physiotherapie nicht so viel, wie ich dachte. Das hat mehrere Aspekte. Also ein Aspekt ist, dass man leicht vergisst, wenn man mal so eine vorübergehende Anspannung hat. Also will ich beispielsweise meinen Oberschenkel dehnen, muss ich ganz schön mit dem Arm ziehen und mitarbeiten. Und das muss ich mit einkalkulieren. Wenn ich das mache und dann schon nach 5 Sekunden wieder eine Pause mache von einer halben Minute, dann wird's gut. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei den Kraftübungen vergesse, ich mache eine Armkraftübung und mache dann mehr als 5 Wiederholungen, ja, da wird sich wahrscheinlich eine ziemliche Erschöpfung im Nachgang einstellen. Das kriege ich nicht gerettet. Das heißt also, das muss man erspüren. Und wenn man daran denkt, dass die Dehnung leider auch meistens mit einer Kraftkomponente verbunden ist, dann wird es gut. Oder man sucht sich eben eine Dehnübung raus, wo diese Kraftkomponente nicht so stark im Vordergrund steht. Und selbst dann muss man immer bedenken, was eine Dehnung macht. Eine Dehnung dehnt nicht nur den Muskel, sondern auch die Gefäße, die nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt also, das ist schon ein starker Reiz, der da ausgeübt wird. Und da muss jeder für sich wieder durch die Pause erspüren, wie viel Dehnung ist für mich wirklich gut und möglich. Und wenn man sowas berücksichtigt, dann kann man zum Beispiel auch mit ein bisschen Dehnung morgens im Bett oder auch mit leichten Anspannungsübungen vom Rücken morgens im Bett, die man nicht zu lange am Stück macht, sondern wirklich nur mal so 5 Sekunden anspannen und dann auch wieder entspannen für 30 Sekunden, kann man dann schon einiges erreichen, ja.
Jetzt habe ich von Ihnen gehört, ob ich jetzt mich kognitiv anstrenge oder körperlich. Es ist beides eine Anstrengung für den Körper. Kann ich denn trotzdem diese beiden abwechseln? Also ich arbeite viel vom Bett aus. Ich liege im Bett. Das ist schon mal sehr gut für mich, wenn die Beine flach liegen. Ich arbeite im Bett. Und dazu dann eben zwei Fragen. Einmal, kann ich dann abwechselnd ein bisschen Dehnübungen, ein bisschen was machen und dann gleich auch wieder kognitive Arbeit, oder ist das im Endeffekt dann eine lange Übung, die ich dann mache? Sollte ich mich wirklich aktiv? Sie sprechen öfters von einer lohnenden Pause. Das fand ich sehr hilfreich. Es muss eine lohnende Pause sein, was sich ja für den Körper lohnt. Sind das lohnende Pausen, wenn ich einfach nur abwechsle?
Leider nicht. Also die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass Sie in dem Moment, wo Sie in einem Gewebe eine Flussrate in einen Bereich bringen, die nicht gut ist, die dafür sorgt, dass leider das Gewebe unterversorgt wird. Also Beispiel dieses Interview leider, wenn Sie sagen, ja, Ihr Puls geht hoch und Sie merken schon, das wird hart, die 20 Minuten durchzuziehen, dann war das so eine Belastung am Stück, die eigentlich zu lang war. Und wo wir wissen, Nachgang kann sich ein PEM einstellen, 2 Tage später mit dem Maximum der Beschwerden. Und Sie können es nicht retten durch körperliche Schonung währenddessen und danach dann die körperliche Belastung würde es sogar noch weiter zum Eskalieren bringen. Das heißt also, man muss sich seine Kräfte wirklich sehr gut einteilen und dann zum Beispiel auch Strategien verwenden bei Gesprächen, dass man ganz bewusst zum Beispiel, wenn man da ein optisches Signal hätte, das ausschaltet, die Augen zumacht, wenn man sich mit seiner Freundin unterhält, ja. Oder eben, dass man auch die Helligkeit im Raum runterfährt, dass man überlegt, sich vielleicht auch mal eine geistige Auszeit zu gönnen, wenn es ein Gruppengespräch ist mit Freunden, dass man wirklich sagt, naja gut, also die 2 Minuten, die gönne ich mir jetzt mal, da bin ich einfach nur dabei, freue mich, dass alle da sind, beobachte das nur so ein bisschen peripher und dann steige ich wieder ein. Weil auch bei den kognitiven Tätigkeiten sind eigentlich die Mikropausen sehr gut und sehr wichtig. Und ja, die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man als ME/CFS-Betroffene und Betroffener so ein gewisses Kontingent hat, das man am Tag investieren kann. Das können Sozialaktivitäten sein, emotionaler Stress oder körperliche Belastung. Und wir merken leider, wenn wir die Physis hochbringen wollen und dann kommt auch später die Kognition mit, dann müssen wir leider die anderen Stressoren, also sozial, emotional, kognitiv, auch runterfahren, damit man besser trainieren kann.
Ja, das sind ganz, ganz praktische Tipps jetzt auch für uns, ne? Wie wir damit umgehen, weil das ist ja das Schwierige. Es hat ganz viel mit Erfühlen zu tun. Also ein Oximeter oder Pulsoximeter oder so hilft mir da jetzt nicht unbedingt so viel. Das heißt, ich muss wirklich auf mich achten. Jeder Tag ist wieder unterschiedlich. Also es ist schon eine wirkliche Lernaufgabe. Aber deswegen helfen uns eben diese ganz praktischen Dinge, ne? Jetzt, wie gehe ich ganz praktisch damit um? Eine Sache noch für mich, auch wenn ich dann im Bett liege und vielen geht es so, dann gucken sie Netflix oder hören einen Podcast oder irgendetwas. Könnte man da auch sagen, es wäre wichtig, da in kurzen Abschnitten Pause zu machen? Also ich habe mal gemacht, dass ich eine Stunde gearbeitet habe, 20 Minuten meditiert. Stunde gearbeitet.
Ja.
Dann habe ich auch mal ausprobiert, nur 10 Minuten zu arbeiten und 2 Minuten Pause. Manchmal ist es schwierig, weil ich ja dann erstmal wieder 3 Minuten brauche, um wieder reinzukommen in die Thematik. Ne? Wenn ich dann 3-mal Pause mache für eine E-Mail, ist auch schwierig. Was würden Sie da raten?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also Autofahren ist für viele ein großes Problem. Da rate ich eher dazu, nach 5 Minuten schon, wenn es geht, eine 30-sekündige bis minütige Pause zu machen. Großer Nachteil natürlich, man muss die Strecke sehr gut kennen, man muss das planen. Das muss eine Auszeit sein, wo man nicht zum Beispiel durch einen Bus, der plötzlich anrollt, auch noch gestresst wird. Ja, also, sondern man muss wissen, ich kann da ein Päuschen machen, kein Problem. Dann ist es echt hilfreich. Und bei Autofahren kann man es auch noch verschmerzen, alle 5 Minuten unterbrochen zu werden. Also man braucht nur ein Fünftel länger zum Schluss, wenn man das einhält und kommt dafür frisch an nach 30 Minuten Autofahren.
Genau.
Der Punkt ist halt, bei Arbeitsbelastung ist es natürlich störend. So kurze Intervalle sind schlecht. Also ich glaube, in etwa ein Optimum könnte bei 20 Minuten Arbeitsbelastung liegen. Das haben uns so die Erfahrenen von den Patientinnen und Patienten immer wieder berichtet. So nach 20 Minuten braucht man dann eine Pause, hieß es dann. Wir haben uns dann gedacht, die müssen es ja selber wirklich am besten wissen. Und das sind dann schon mindestens 5-minütige Pausen, so mit totaler Entspannung, mit eher liegen und an wirklich nichts mehr denken. Und ja, was halt sehr schlimm ist, viele Betroffene, die jetzt Post-Covid-Syndrom haben, die also frisch die ME-CFS im Grunde haben, die haben noch eine sehr starke Einschränkung. Eigentlich können die sich für 30 Sekunden konzentrieren. Und viel länger oftmals nicht. Das bedeutet, die merken sogar, wenn sie jetzt anfangen, einen Roman zu lesen, das bringt gar nichts. Sie können sich dann nicht mehr erinnern. Oder sie sagten, Netflix gucken. Schön, wer das schon wieder kann. Der ist eigentlich in einem Bereich, wo ich sagen würde, super, jetzt ist die Person trainierbar. Ja, weil wenn das schon geht, also wirklich einen Netflix-Film zu gucken, ohne dass man verzweifelt, dann ist es wirklich so weit, dass ich sicher weiß, körperlich geht da einiges mit Training. Unsere Post-Covid-Patientinnen und Patienten, die haben im Grunde nach 2 Minuten vergessen, was an Handlung davor stattgefunden hat. Und da weiß ich dann, alles klar, das wird hier eine harte Nummer mit Training. Das geht wirklich dann eher Jahre, ja, die man braucht, um sich da zu verbessern. Auch da gibt es unterschiedliche Verläufe. Wir haben sehr schnelle, von der Bettlägerigkeit, also wieder bis zur vollen Fitness innerhalb von 6 Monaten. Das war aber der Rekord. Das war ein Sportwissenschaftler, der alles konsequent richtig gemacht hat und bei dem wir nicht wissen, wie schwer er denn jetzt wirklich betroffen war. Also wir wissen, es war sehr schlimm. Also der hatte einen normalen Ruhepuls von 40, hatte dann im Bett 90. Das heißt, der konnte maximal pro Nacht 2 Stunden schlafen. Also er hatte es voll, das Vollbild, keine Frage. Aber es gibt natürlich manchmal auch schnelle Verläufe, was die Heilung angeht. Wir wissen nicht, wie viel da sozusagen dahinter stand. Aber ich bin mir sicher, dass der absolut alles richtig gemacht hat. Der hat auf seinen Körper gehört und der wurde versorgt. Das sind natürlich traumhafte Zustände, wenn man sich versorgen lassen kann. Wenn man das nicht kann, dann wird es natürlich doppelt schwer. Also ich denke, mit den Pausen, man braucht also auch die Makropausen, nicht nur die Mikropausen. Man sollte sich nach einer physischen Belastung mindestens mal 10 Minuten Entspannung gönnen, um dann in eine kognitive Belastung reinzugehen oder die nächste physische Belastung, die dann aber langsam dosiert ist und vielleicht nicht als Training gedacht ist, sondern mehr, man muss den Alltag irgendwie in den Griff kriegen, nach dem 30-30-Prinzip. Wieder reinzugehen. Also das brauchen viele Betroffene auf jeden Fall.
Bei vielen Betroffenen spielt ja auch noch das Immunsystem sowieso eine Rolle, ist ja bei allem das Immunsystem, aber eben auch Infekte, ganz viele Infekte. Das hatten Sie auch mal kurz angesprochen nochmal in Ihrem Video. Und das ist bei mir zum Beispiel auch der Fall. Ich habe sehr hohe Erreger in meinem Körper und ganz schnell Infekte. Und dann denke ich, komm, jetzt machst du gar nichts mehr, jetzt gehst du nicht mehr raus. Jetzt weiß ich nicht, wenn es nächste Mal wieder soweit ist. Ich würde gerne trotzdem ganz langsam die Treppe runter und spazieren gehen, weil ich merke, dass mir das gut tut. Würden Sie sagen, ja, das ist gut, oder sollte man sich dann wirklich rigoros noch mehr ausruhen als sonst?
Also das Problem bei den Infekten und häufig bei ME/CFS sind es reaktivierte Infekte aus dem Herpesvirenformkreis.
Genau.
Wissen wir, dass intensive Belastung über der Dauerleistungsgrenze diese Viren und auch die Lymphozyten, die auf diese Viren reagieren, aus dem Gewebe wieder ins Blut locken. Und das ist das, was im Grunde unmittelbar zu einer Erschöpfung führt, zu einem so einem gefühlten grippalen Infekt, der dann wieder auftritt, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Ich habe mich jetzt hier nur kurz mal bewegt, ja, und auf einmal habe ich das Gefühl, dass ich hier eine Grippe am Start habe. Wenn man das merkt, dann weiß man eigentlich irgendwann, man sollte die Belastungsintensitäten meiden, die diese grippeähnlichen Sofortsymptome auslösen. Also das ist auf keinen Fall gut. Aber das, was Sie erwähnt haben, dass man dann eben versucht, sich über die Runden zu schleichen und zumindest das zu machen, was man noch kann, halte ich durchaus für sinnvoll, weil nämlich leider die meisten dieser reaktivierten Viren eine ganze Zeit aktiv bleiben können. Also das sind leider dann Zustände, die dann auch mal 4 Wochen bis 8 Wochen anhalten. Und da wäre es natürlich sehr ärgerlich, wenn man jetzt so gar nicht mehr in die Bewegung und Belastung
Genau.
reinkommt, weil das kann dann schnell auch in der Bettlägerigkeit enden. Aber leider ist es so, man muss dann übertrieben vorsichtig rangehen. Was vielleicht wichtig zu wissen ist, so langsam kommen wir dahinter, was tatsächlich diese Infekt- und die immunologischen Symptome provoziert. Und das ist überwiegend Intensität, zu hohe Intensität. Es kann dummerweise emotionale Intensität sein. Das heißt, also wir hatten eine Patientin, wo die Schwester leider die Diagnose eines tödlichen Krebses bekommen hat, die war emotional so belastet, da war nichts zu machen. Die hat dann tatsächlich diese grippalen Symptome bekommen, eine Reaktivierung der EBV mit einer entsprechend schweren körperlichen Einschränkung dann. Und da wird es extrem schwierig, so eine Situation zu vermeiden. Also manche machen schon vorher im Grunde eine Psychotherapie, um zu erlernen, wie man extremen psychischen Stress denn abpuffern könnte, damit man überhaupt gar nicht erst in die Situation reinkommt. Also diese emotionale Intensität, dagegen ist fast kein Kraut gewachsen. Und dann gibt es halt auch körperliche Intensitäten, die zu hoch sind und dann genau diese grippalen Aspekte auslösen. Und das muss nicht immer eine volle Reaktivierung sein von einem Virus, sondern das kann auch so sein, dass vorübergehend einfach die grippalen Symptome auftreten. Dann sollte man drüber nachdenken und wissen, das war am ehesten an irgendeiner Stelle die Intensität, entweder kognitiv oder körperlich. Und die muss ich dann in Zukunft vermeiden, diese Intensität, die das herbeigeführt hat.
Ja, das hilft sehr. Das hilft sehr, es zu verstehen. Und diese Grippesymptome, das hilft mir auch nochmal. Diese Grippesymptome ist ja die Reaktion des Körpers. Es ist ja nicht das Virus, das mir diese Symptome bereitet, sondern es ist meine Reaktion darauf. Das heißt, mein Körper arbeitet irgendwie hart und dadurch fühle ich mich so grippig, ne? Das ist ein Zeichen der Überbelastung, ja.
Genau. Also es war tatsächlich, also ich würde sagen, mit einer Sternstunde der Sportmedizin, wo Kolleginnen und Kollegen so vor 10 Jahren herausgefunden haben, dass wenn man harte Belastung macht, physische Belastung, dass dann tatsächlich eben die Lymphozyten aus dem Gewebe ins Blut verlagert werden und vor allem die Kandidaten, die geprimed waren von einer persistierenden viralen Erkrankung. Und das sind genau diese Herpesviren,
Genau.
die da dann reaktiviert werden können.
Ja. Herr Professor Simon, Sie haben am Ende Ihres Videos haben Sie einen Satz gesagt, der hat mir ganz viel Mut gemacht und anderen auch. Sie haben gesagt, die Leistungsfähigkeit steht wieder ganz zur Verfügung, wenn sich die Durchblutung normalisiert hat. Und jetzt im Gespräch haben wir eben auch festgestellt oder haben Sie nochmal gesagt, dass man eben auch dahin kommen kann, ne? Dass sich die Durchblutung wieder normalisiert durch dieses Training. Jetzt noch eine Frage, gibt es noch andere Möglichkeiten neben dem körperlichen Training, dass sich diese Durchblutung fördern kann? Gibt es irgendwelche Tänzmaschinen oder Hochtontherapie oder was auch immer, was da vielleicht hilfreich sein könnte?
Da muss ich ganz ehrlich sein, das habe ich natürlich nicht so gut erforscht und auf dem Radar. Aber was wir wissen, ist, dass jetzt zum Beispiel eher Kälte und auch Kälte in der Anwendung nach einer körperlichen Belastung, wo man schon befürchtet, die könnte zu hart gewesen sein. Häufig sind das ja Heber, also Hebermuskulatur, zum Beispiel so in dem Hüftbereich, wo man schon merkt, so im Unterbauch, das ist ungut. Da hilft es wirklich, Kühlakkus zum Beispiel draufzulegen nach einer körperlichen Belastung. Oder was zum Beispiel vielen Betroffenen hilft, weil sie dann besser schlafen können abends, sie setzen sich in eine Badewanne, wo gerade mal so 5 bis 10 Zentimeter normales kaltes Wasser eingelassen sind. Das muss jetzt nichts Drakonisches sein. Es sollte idealerweise das Wasser über 14 Grad Temperatur haben, weil unter dem Bereich wird es wirklich auch schmerzhaft und bringt nicht viel. Das heißt also so um die zwischen 15 und 25 Grad setzt man sich rein, kühlt sich damit so ein bisschen runter und in der Tat schlafen dann viele besser ein und haben wenigstens ein paar Stunden, 3 bis 4, noch im Nachgang verbesserten Schlaf. Bei Wärmeapplikationen haben wir interessanterweise gemerkt, das kann zwar vorüber ganz kurzfristig mal helfen, es hat aber keinen so langanhaltenden Effekt wie das Kühlen. Das heißt, Kühlen kann einen tatsächlich für 6 Stunden mal über den Berg bringen. Was man wissen sollte, ist, Kühlen sollte man nicht als Doping einsetzen. Das heißt also, man kann sich tatsächlich vor einer körperlichen Belastung runterkühlen und dann auch als Betroffener stellt man fest, oh ja, ich kann ja plötzlich viel schneller spazieren als vorher. Das sollte man aber nicht machen, weil das ist sozusagen dann Raubbau. Also dann hat man sozusagen Symptome zwar abgemildert, aber es bringt einem keinen echten Leistungsfortschritt. Also da ist es dann wichtiger, eher die Kühlung zur Vermeidung von Problemen im Nachgang einzusetzen, als wirklich sich fitter zu machen für den Alltag, obwohl das klappen sollte. Deshalb empfehlen wir in der Regel, die Kühlung für den Nachtschlaf einzusetzen, weil da kann man dann nicht mehr so viel falsch machen. Man profitiert an sehr vielen Stellen, wenn der Nachtschlaf besser ist.
Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, auch wenn ich beim Zahnarzt war, ich lasse mir gerade meine Zähne sanieren, auch im Zuge meiner Erkrankung. Mhm. Wenn ich dann eine Spritze bekomme, bekomme ich ja auch Adrenalin. Mhm. Und dann komme ich vom Zahnarzt zurück und denke, ist alles super. Und mache dann nach dem Zahnarztbesuch noch irgendwas, weil ich denke, es geht mir so gut. Und am nächsten Tag habe ich einen Crash. Ja. Weil es eben ein Fake-Adrenalin war sozusagen. Ne? Also der Körper hat gedacht, er hätte die Energie, hatte er aber nicht gehabt. Und so ist es hier in diesem Fall auch.
Dann. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Okay, ja. Professor Simon, Sie haben mir gesagt, 20 Minuten lassen Sie uns reden. Jetzt haben wir 40 Minuten geredet. Ich danke Ihnen so herzlich, dass Sie mir diese, und nicht nur mir, sondern auch denen, die zuhören, diese 40 Minuten geschenkt haben. Im Vorgespräch hatten Sie kurz gesagt, Sie haben auch schon einige Rückmeldungen bekommen zu dem Video. Ist da noch so sind da noch zwei Punkte in Ihrem Kopf, wo Sie denken, wenn wir hier schon im Gespräch sind, da waren manche Fragen, die kamen immer wieder auf, die kann ich hier vielleicht nochmal kurz beantworten. Gibt es da noch irgendetwas, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, was sich vielleicht noch lohnt, noch eben zu sagen?
Also es gab viele sehr positive Rückmeldungen und also vielen Dank dafür. Es gab auch immer wieder Personen, die betont haben, sie finden es schade, dass das Ganze in der Schulmedizin noch nicht so viel Personen erreicht hat. Und in der Tat, ich muss auch feststellen, dass wir zum Beispiel dieses einfache Armheben und dann auch Messen am Arm, was dadurch passiert. Also das wäre ein diagnostischer Test, der eigentlich vergleichsweise einfach ist und der in der Schulmedizin bisher überhaupt gar keine Verwendung hat. Und also ich verspreche, dass wir zügig dran arbeiten, dass wir das publizieren, dass wir auch sehen, dass dann die Betroffenen eben in Zukunft viel klarer ihre körperliche Diagnose auch bekommen und dann auch für die Schulmediziner klar ist, das ist keine psychische Erkrankung, sondern es ist eine Erkrankung leider des ganzen Körpers, die auf diese Mikrozirkulationsstörung zurückgeht und wir können sie auch eindeutig diagnostizieren und damit aber auch für die Angehörigen der Betroffenen irgendwo Klarheit schaffen, wie viel Entlastung so eine Person tatsächlich benötigt, ja, damit sie regenerieren kann und wieder hoffentlich zu alter Fitness kommt.
Ganz herzlichen Dank. Sie haben uns jetzt hier ganz viele praktische Impulse gegeben und Sie arbeiten weiter daran, dass das eben auch noch publiziert wird und dass viele Ärzte dann solche Tests auch durchführen können. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, bitte. Dann Ihnen weiter viel Erfolg und den Patienten gute Besserung.
Dankeschön. Das war das Gespräch. Und ich danke dir fürs Zuhören, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir so sehr, dass auch du den einen oder anderen Impuls umsetzen kannst und dass du für dich erlebst, dass es dir Schritt für Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, oder Bewegung für Bewegung, langsam immer besser geht. Natürlich ist dieses 30-Sekunden-Training, wie ich es denn jetzt auch für mich immer wieder nenne, natürlich ist das wieder nur auch ein Baustein von vielen, die du nutzen kannst, damit es dir besser geht. In der letzten Episode habe ich ja meine ganzen Bausteine einmal aufgelistet. Und du hast wahrscheinlich wieder deine eigene Liste an Therapiebausteinen, die du für dich nutzt. Und wenn du eben hier an diesem Thema dranbleiben möchtest, möchte ich dich nochmal einladen, auf die Links zu klicken zu dem Artikel und auch zu den Videos. Entweder zum Artikel oder zu den Videos oder zu beidem, wie immer du das möchtest. Und auch nochmal die Einladung, dass du dich in den Fasi-Mail Newsletter einträgst, sodass du also ab und zu immer mal von mir auch eine E-Mail bekommst, wo ich weitere Impulse mitgebe, auch ein bisschen von mir immer wieder berichte, wie es mir gerade geht, wo ich Tipps von Betroffenen weitergebe. Also zusätzlich zu diesem Podcast, zusätzlich zu den Blogartikeln hast du eben die Möglichkeit auch einen Newsletter zu bekommen. Obwohl es ist gar nicht so sehr ein Newsletter, sondern eher ein Impulsletter wahrscheinlich eher. Also es sind nicht immer nur News drin, sondern vielleicht auch altbewährte Dinge, die wir wieder hochholen wollen, die uns helfen können. So, und jetzt wünsche ich dir die bestmögliche Woche und sage bis nächsten Dienstag.